nach dem 5:1 im ersten Spiel gegen Österreich, da waren sowohl die Spielerin als auch der Bundestrainer sehr selbstkritisch. Ja, was machen wir denn dann jetzt mit dem 0:0 im Rückspiel in Ried? Der erste Punktverlust in der WM-Qualifikation und vor allem kein gutes Spiel. Wir werden über beide Spiele sprechen, jetzt mit Noah Platschko, Jana Lange und Anna Dreher hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Wir haben jetzt ein Turnier gespielt, was viel Aufschluss gebracht hat über unsere Mentalität, aber eben auch über unser Spiel mit Ball, was ja sehr häufig kritisiert wurde. Da wollen wir den nächsten Schritt gehen. Und diese Schritte kann man nur hintereinander gehen. Und es kann auch mal sein, dass ein Schritt ein bisschen länger braucht als der nächste Schritt. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Weg gehen, dass wir einen Sinn hinter diesem Weg sehen und dann hoffen wir, dass wir bei der Weltmeisterschaft uns erstmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dann bei der Weltmeisterschaft eben auch ein gehöriges Wörtchen mitreden können.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen an meine Runde. Wir springen direkt rein. Noah, du musst anfangen. Wenn wir sagen, ich spiele dieses Intro mit dem nächsten Schritt, den man gehen will, wo ja zum Beispiel ein nächster Schritt sein könnte, wie bespielen wir einen tiefstehenden Gegner? Ich spiele dieses Intro so lange, bis dieser Schritt auch mal gegangen wurde. Was meinst du, wie lange muss ich das noch hier so einspielen?
Ja, das müssen wir den Bundestrainer fragen, ne? Der hat doch immer die Antworten auf die entscheidenden Fragen. Man kann ja transparenzhalber sagen, wir nehmen gerade auf, nicht allzu lange nach dem Schlusspfiff in Ried. Und wenn man von Schritten sprechen möchte, und das macht man ja oft auf dem Weg zu so einer Weltmeisterschaft, dann war das ein Rückschritt.
Ah, sehr schön.
Weil das tatsächlich ein selten schwaches Spiel war der deutschen Nationalmannschaft. Mit langweilig wäre es wahrscheinlich noch freundlich umschrieben. Du hast es richtig im Intro auch gesagt. Man hätte fast schon nach Abpfiff mit einer Wutrede des Bundestrainers rechnen können, nachdem er die deutsche Mannschaft ja nach dem 5:1 schon so kritisiert hatte. Ich glaube, die DPA hat es vorher geschrieben, rat- und torlos in Österreich. Und so ein bisschen ratlos bin ich gerade auch. Ich frage mich, okay, wieso hat die deutsche Mannschaft so gespielt? Und fand es einfach enttäuschend. Ja.
Ja, und nicht nur rat- und torlos, sondern auch noch Janina Minge los. Nachdem sie erst noch die größte Chance vergeben hat, hat sie sich dann eine rote Karte abgeholt. Das heißt, Deutschland musste auch noch in Unterzahl dieses Spiel beenden. Und vor allem Janina Minge wird natürlich fehlen für die verbleibenden beiden Gruppenspiele gegen Norwegen und in Slowenien. Ja, Jana, jetzt ist die Frage, wie man das begründen kann. Wir drei, also Anna, du und ich, wir waren ja auch in Nürnberg vor Ort und haben die Spielerinnen auch in der Mixed Zone erlebt, wir haben den Bundestrainer erlebt und Selbstkritik war wirklich so die Überschrift dieses Spiels. Also niemand war zufrieden und das, obwohl zumindest eine Hälfte dieses Spiels ja dann doch durchaus überzeugend war. Kannst du dir erklären, warum trotz all dieser Selbstreflexion und ja auch der damals schon der Ansage, na, das müssen wir jetzt im Rückspiel besser machen, warum das dann so gar nicht geklappt hat?
Ich würde zum einen sagen, weil da ja auch die Gegnerinnen noch ein Wörtchen mitzureden hatten und die Österreicherinnen haben halt, glaube ich, genau das gemacht, was sie sich vorgenommen hatten. Und das hat halt in dem Fall tatsächlich einfach sehr, sehr gut funktioniert, weil das dann, wie Noah schon angedeutet hat, dann wieder so zu diesem Rückschritt geführt hat, dass gegen tiefstehende, stark verteidigende Mannschaften, dass es da halt teilweise dann wieder sehr, sehr, sehr zäh wird im Offensivspiel. Ich glaube, man hat ja eben auch noch kurz zwei Stimmen der Spielerinnen gehört, die waren natürlich wieder relativ selbstkritisch in Ansätzen. Aber gleichzeitig irgendwie so richtig hundertprozentig überrascht hat es einen dann, also zumindest mich jetzt auch nicht wirklich, dass so ein Spiel dann tatsächlich so läuft. Oft ist es ja so, dass es dann nach der Halbzeitpause dann quasi nochmal einen Impuls gibt und dann wird was angepasst und dann schafft man es dann doch, zumindest sozusagen den Knoten zu lösen und dann fallen noch ein, zwei deutsche Tore. Das war jetzt in diesem Fall nicht so und es erinnerte natürlich so grundsätzlich das Spiel jetzt in Österreich an die erste Hälfte so ein bisschen aus dem ersten Spiel in Nürnberg, wo dann auch vieles im Zusammenspiel sehr nach Stückwerk aussah und es wirkte halt teilweise wirklich überhaupt nicht gut aufeinander abgestimmt, Positionierung schlecht, Timing schlecht, Pressing schlecht, alles eigentlich im Prinzip schlecht. Also ich finde es auch super schwer, so richtig detailliert zu analysieren, weil du immer irgendwie auf die gleichen schlechten Zutaten zurückkommst. Dann, ja, also ich finde es schon irgendwo erklärbar, weil, wie gesagt, wenn alle halt nicht an ihr normales Potenzial anknüpfen können, dann wundert mich das nicht, dass das gegen so einen Gegner dann halt auch mal in der Form schief geht. Und ich sag mal so, wenn Janina Minge da diese Notbremse nicht gezogen hätte, glaube ich, könnte es sogar sein, dass wir jetzt über die erste Niederlage gegen Österreich überhaupt sprechen könnten. Von daher, sicherlich trotzdem irgendwo ein denkwürdiges Spiel, aber auch natürlich eins, aus dem man dann auch wieder sozusagen Lehren ziehen kann. Aber es war natürlich dann trotzdem irgendwie interessant, dass dann zumindest im Fernsehen eben die Reaktion vom Bundestrainer dann doch relativ verhalten war, sag ich mal, mit dem verglichen mit der Reaktion nach dem 5-1, wo er ja doch sehr deutlich und auch vom Start weg sozusagen sehr das Negative hervorgehoben hat in dem, was er zuerst gesagt hat. Von daher, das war durchaus natürlich dann irgendwie interessant jetzt auch in der kompletten Rückschau.
Also er hat unter anderem gesagt, Anna, wir sind alle unzufrieden, aber man muss auch anerkennen, dass es uns die Österreicherinnen wieder sehr schwer gemacht haben. Und man habe einfach gemerkt, dass das deutsche Team noch einiges an Arbeit vor sich hätte. Und das ist ja eine von mehreren Begründungen, warum dieses Spiel dann doch irgendwie erklärbar ist. Also einmal, die Gegnerinnen haben es gut gemacht und es ist halt auch schwierig, ein 5-2-3 bzw. 5-4-1 gegen den Ball zu bespielen. Man könnte mit Müdigkeit argumentieren, man könnte mit einer gewollten Rotation argumentieren. Also Larissa Mühlhaus durfte im zweiten Spiel mal starten, weil man sie eben auch mal von Beginn an sehen wollte. Die Frage ist ja dann für uns Beobachter, so ein bisschen, wie geduldig wollen wir sein? Also wann sollte man die Dinge, die im Training ja offenbar einstudiert wurden, nämlich zum Beispiel Timing, wann werden Pässe wohin gespielt, wann werden welche Räume angelaufen, wann sollten wir erwarten können, dass man das auf dem Spielfeld sieht? Ist dein Geduldsfaden schon gerissen?
Also wir hatten ja letztes Mal in der Folge, die Dauerhörer dieses Podcasts werden sich erinnern, darüber gesprochen, also welchen Maßstab, alle natürlich, welchen Maßstab man ansetzt. Und da würde ich sagen, weichen wir nicht von unserem hohen Maßstab ab, wie es auch der Bundestrainer ja auch nicht tut. Ich finde, man kann diese Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, als Begründung für dieses schwache Spiel gelten lassen. Man kann auch, finde ich, noch mit reinnehmen, dass es vielleicht, wo ich immer denken würde, es ist einfacher für den Kopf, wenn man den gleichen Gegner direkt nochmal vor der Brust hat, weil du dann sagen kannst, du musst dich nicht groß neu einstellen und kannst die Sachen versuchen zu verbessern, die bei der ersten Begegnung nicht geklappt haben. Jetzt hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht in dem Fall eine Falle für dieses Team war, weil 5-1 geht man hin und denkt sich, ja gut, das lief jetzt ja, obwohl viele Dinge im Spiel selber, also was jetzt die Technik und Timing und so weiter angehen, nicht sauber waren und lässt sich dann so ein bisschen einlullen vielleicht auch mental und dann kommt halt sowas dabei raus. Man kann sich jetzt damit retten, Stichwort Geduldsfaden, dass man sagt, die Kosten dieses schlechten Spiels waren jetzt nicht allzu hoch. Aber die Frage ist ja dann, was folgt daraus? Also jetzt gegen Norwegen, die jetzt nur noch einen Punkt hinter den Deutschen sind, ist jetzt in Köln der Druck natürlich viel größer, als hätte sein müssen. Und wieder zum Maßstab zurückzukommen, das war halt sehr, sehr weit entfernt von dem, was die deutschen Frauen spielen sollten, wenn sie bei der WM eine wichtige Rolle spielen wollen. Deshalb würde ich sagen, war der Geduldsfaden jetzt schon so sehr angezupft von den Spielerinnen.
Noah?
Ja, ich finde es halt insofern problematisch. Es wird ja oft von Bundestrainern, sei es bei den Männern oder bei den Frauen eben erwähnt, dass man ja in diesen Abstellperioden nicht so viel Zeit hat, bestimmte Dinge einzustudieren. Ne? Nicht ganz zu Unrecht, klar, im Vergleich zu einem Bundesligatrainer oder einer Bundesligatrainerin, aber trotzdem waren die ja jetzt auch eine Zeit lang zusammen. Und sie haben, wie Anna es gesagt hat, zweimal gegen denselben Gegner gespielt. Und man konnte ja auch schon erahnen eventuell, dass Österreich möglicherweise wieder in der Fünferkette agiert und dass es eben wieder ein defensiv stehender Gegner ist, der schwer zu bespielen ist. Und dann, finde ich, sollte man im Training Dinge einstudieren, die dazu führen, dass diese Viererkette in Bedrängnis gerät und dass man das, Fünferkette in Bedrängnis gerät und man das dann auch im Spiel sieht. Heißt, schnelle Verlagerungen, andribbeln und ein Hinterlaufen. Möglicherweise dann Ball in den Rückraum oder Flanke rein. Mit Anjumi im Sturm ist wahrscheinlich Flanke nicht das Mittel der Mal, aber einfach solche Dinge, die mir dann zeigen, okay, jetzt weiß ich genau, was der Plan war. Aber das Problem ist ja, dass wir uns teilweise dachten, die deutsche Mannschaft agiert da relativ planlos, ideenlos, ratlos. Und ja, ich meine, Camilla Küver und Janina Minge, die haben schon manchmal angedribbelt, ne? Aber es war dann ein Positionsspiel ohne wahnsinnig viel Bewegung. Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, was genau war jetzt euer Plan? Weil im Hinspiel hat man ja da am Ende gesehen, wie es funktionieren kann, mit einem effektiven Flügelspiel. Man hat mit Endemann und mit Brandt eben zwei Spielerinnen, die das über außen einfach sehr gut machen können. Und davon hat man heute halt gar nichts gesehen. Und ich frage mich halt, reicht es zu sagen, Österreich hat das einfach gut verteidigt? Ne, Deutschland hat einfach auch sehr schlecht angegriffen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, und dementsprechend ist mir das dann zu wenig, was dann kommt. Und ne, dieses antizyklische Verhalten vom Bundestrainer, was seine Aussagen angeht, das irritiert dann halt auch wieder ein bisschen, ne? Weil du denkst so, boah, okay, müsste dann nicht eigentlich eben eine Reaktion kommen? Also sie haben, glaube ich, in der Vorberichterstattung der ARD auch irgendwas gesagt, boah, also wenn der Bundestrainer jetzt unzufrieden ist, wie wird das Spiel denn jetzt ausgehen? So von wegen, ja, dann muss ja jetzt ein 8-1 kommen, dass der wirklich zufrieden ist. Also ja, das hat für mich alles nicht so ganz gepasst. Und ja, dann kam halt dieser langsame, langweilige Sommerkick heraus. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Anna, was denkst du?
Na, es war auf jeden Fall, ich glaube, das kann man als knappeste Analyse festhalten. Es war einfach alles schlechter als im Hinspiel. Und das, also du hast so viele Aufgaben jetzt, die du angehen kannst und wieder diese Basics. Also das ist halt, finde ich, das Ernüchternde, dass dieses Spiel gezeigt hat, dass, also es haben jetzt, korrigiert mich, aber eigentlich haben durch die Bank alle, also Ann-Kathrin Berger hatte nicht so viel zu tun, aber durch die Bank alle, ich überlege gerade, vielleicht nehme ich Elisa Sens und Sioke Nüsken raus, aber sonst hätte ich gesagt, waren alle schlechter, oder?
Berger darfst du auch noch rausnehmen.
Berger habe ich ja schon gesagt. Genau. Berger war auch schlechter,
sagt
ja,
ich sage das. Ich fand, Berger hat zweimal auch ein paar Bälle gespielt, wo ich dachte, das muss sie jetzt so nicht machen, aber gut.
Gut, aber das lag natürlich daran, weil Janina Minge sich die rote Karte geholt hat, sonst hätte Berger im 1 gegen 1 wieder bestanden und dann hätten wir das Sternchen gegeben. Ja, und du konntest es nicht sehen, Anna, aber Jana und ich, wir waren uns gar nicht so sicher, ob man da Sens und Nüsken rausnehmen kann. Oder Jana, das habe ich schon richtig interpretiert.
Ich, vor allen Dingen bei Sioke Nüsken, glaube ich, war ich jetzt in dem Spiel auch nicht so hundertprozentig. Da waren auch so ein paar Bälle dabei, die spielt sie normalerweise eher nicht so. Und bei ihr ist mir halt auch hängen geblieben nach dem Hinspiel in Nürnberg. Sie war so in der Mixzone nach dem Spiel, so die noch am meisten hat durchblicken lassen, dass man halt nicht immer an diese 100% kommen kann, die der Bundestrainer halt quasi einfordert. Und hat dann so ein bisschen darauf hingewiesen, in welcher Saisonphase man sich gerade befindet. So habe ich das interpretiert, so ein bisschen um Verständnis auch gebeten, wenn man so will. Ja, also ich kann, bei ihr würde ich jetzt auch sagen, in dem Spiel jetzt in Österreich, da wird sie sicherlich auch selber nicht unbedingt zufrieden sein. Elisa Sens hatte auch Licht und Schatten, aber da hatte ich zumindest in der ersten Halbzeit noch so ein paar Mal den Eindruck, so von der Präsenz her ist sie noch eine, die so ein bisschen mehr dagegen hält als die anderen. Hat sich dann in der zweiten Hälfte auch ein bisschen verändert tatsächlich. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwer, da so richtig viel Details rauszuarbeiten in dem Spiel, weil da irgendwie, wie gesagt, alles so diese Negativspirale sich dann ja auch miteinander bedingt. Man kann auch darüber reden, dass das vielleicht auch nicht so super war für die Stabilität oder für das Aufbauspiel, dass dann heute Minge und Küver zusammen gespielt haben, wenn es sonst halt eher Knack und Minge sind. Aber wie gesagt, das sind halt alles nur so Nuancen, wo ich mir halt denke, das erklärt mir immer noch nicht, was da insgesamt alles schief gelaufen ist.
Es hat halt die Person gefehlt, fand ich, die so eine Idee hatte. Also das wirkte alles so zäh und man versucht, aber dann verspringt der Ball oder der Pass kommt nicht genau und die Bewegung stimmt nicht so und die Dynamik ist nicht da. Und es gab keine, die den Impuls geben konnte. Und im Spiel in Nürnberg war es der so Jule Brandt, die rausgestochen ist, die sich reingekämpft hat, die nach der Pause einfach diese, sie jetzt allein die Wende gebracht hat, wäre zu viel des Lobes, aber sie war auf jeden Fall die Spielerin, die irgendwie da ordentlich gepusht hat. Und heute gab's die Spielerin irgendwie nicht. Also keine hat es geschafft, den entscheidenden Impuls zu setzen, um mal alle so wach zu rütteln oder die eine Idee zu finden, die dann eine andere Geschichte in dieses Spiel reinbringt.
Und ich finde, also zum einen muss man schon nochmal dazu sagen, dazu gehört natürlich auch ein sehr guter Gegner. Also Österreich hat auch einfach ein sehr gutes Spiel gemacht. Das soll jetzt hier nicht bei aller Kritik an Deutschland untergehen. Aber wenn wir uns dann eben aufs deutsche Team konzentrieren, was ja Thema dieser Sendung ist, dann finde ich, gibt es letztlich so zwei Ebenen, auf denen man die Kritik, also anhand derer man die Kritik festmachen kann. Und die erste Ebene sind eben die Basics. Also das, was auch Christian Wück oft genug angesprochen hat, nämlich Passschärfe, Passgenauigkeit, Laufbewegungen, auch eben gerade ohne Ball. Also er hat das eigentlich dann erklärt nach dem Österreich-Hinspiel, hat er gesagt, vor allem in der ersten Hälfte sei es nicht gut gewesen, was die anderen Spielerinnen machen, wenn ein vertikaler Pass kommt. Da will er eigentlich immer 3, 4 Spielerinnen in Bewegung haben. Ist klar, weil dann wird es nämlich für die Gegnerin besonders schwierig, das zu verteidigen. Und bei vertikalen Pässen hat man eben auch die Möglichkeit, die mit ganz interessanten Passwinkeln auch mal hinter die Kette weiterzuleiten. Und die zweite Ebene, das ist dann eine taktische Ebene, auf die würde ich dann gerne später noch kommen. Aber lasst mal bei diesen Basics bleiben. Darüber wurde auch wahnsinnig viel geredet. Deswegen fühlt es sich für mich jetzt schon irgendwie redundant an, dieses Thema nochmal aufzumachen. Ich weiß nicht, Jana, ob du auch deswegen schon so grinst, aber trotzdem ist es ja ein Fakt, es war wenig Bewegung da, es war wenig Passgenauigkeit da und das ist etwas, wo ich sage, Müdigkeit ist schon ein Thema, aber zum Beispiel von Spielerinnen, die die Chance haben, sich mal von Beginn an zu zeigen, also zum Beispiel Camilla Küver und Larissa Mühlhaus, hätte ich mir ehrlich gesagt schon erwartet, dass man allein von denen mehr sieht, aber die sind eigentlich in dieser grauen Masse, zu der alle Spielerinnen geworden sind, so ein bisschen untergegangen.
Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben. Würde dann aber auch sagen, es wirkt halt wirklich auch von den Spielerinnen, von denen das Spiel halt oft halt sehr abhängt, sehr müde. Und dann finde ich es halt auch schwierig für die Spielerinnen, die dann halt neu reinkommen, wie eine Larissa Mühlhaus zum Beispiel, sich dann da großartig hervorzutun, weil dann bewegst du dich vielleicht mehr, dann bist du vielleicht mehr in hilfreichen Räumen. Aber wenn die Bälle nicht ankommen, werden wir davon trotzdem nicht irgendwie eine Belebung im deutschen Spiel tatsächlich, glaube ich, daran festmachen können. Von daher ist es, glaube ich, auch einfach in unter den Voraussetzungen, wie dieses Spiel insgesamt lief, super schwierig, da sozusagen das Element zu sein, vor allen Dingen, wenn du eine Spielerin bist, die gerade ihr drittes Länderspiel macht vielleicht. Aber zu Camilla Küver, also da muss ich tatsächlich sagen, da war ich sehr enttäuscht in diesem Spiel, weil ich das vom Stellungsspiel und von der vielleicht auch Nervosität her teilweise doch deutlich unter dem fand, was sie schon angeboten hat. Von daher, da habe ich tatsächlich in der ersten Halbzeit auch so ein paar Szenen gehabt, wo ich mich sehr gewundert habe. Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, schwierig als Spielerin, die sich zeigen will, da mit viel Engagement was zu reißen, wenn halt der Rest sozusagen so dich im Stich lässt, wenn man so will. Wie gesagt, ich finde schon, dass wahrscheinlich Müdigkeit ein großer Punkt ist, aber ob das so sein muss und so sein darf, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Und ich habe auch zum Beispiel in der zweiten Hälfte, als dann Franziska Kett eingewechselt wurde für Sarai Linder, dachte ich dann so, okay, das könnte jetzt der Kick sein, der dann sozusagen hinten, da wo das Bollwerk zu knacken ist, vielleicht dann tatsächlich mal den entscheidenden, die entscheidende Dynamik reinbringt, um dann mal, wie Noah das anfangs gesagt hatte, dass da mal jemand zur Grundlinie geht und dann zurücklegt oder so, ne, dass sich da halt einfach mal was öffnet, aber auch das ist ja dann tatsächlich nicht so aufgegangen. Da würde ich zum Beispiel fragen, hätte man sich vielleicht früher schon bringen können oder aus Müdigkeitsgründen halt irgendwie nicht mit Blick auf Bayerns Champions League-Aufgabe jetzt am kommenden Wochenende. Ja, das sind so, ich habe tatsächlich einige Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen, was so einige Teile des Spiels angeht. Ich fürchte, das wird vielleicht nach der Aufzeichnung immer noch so ein bisschen so sein.
Ich finde es halt ein bisschen enttäuschend, weil wenn man daran denkt, wie dieses Spiel begonnen hat, nämlich mit einer riesengroßen Chance für Deutschland, die, wie ich fand, eigentlich auch recht ansehnlich herausgespielt war. Also ich glaube tatsächlich, Küver war es, die relativ weit in die gegnerische Hälfte reingedribbelt hat, hat dann auf Linda gepasst und die hat dann auch mit einem, sag ich mal, wenn es zum Thema Passschärfe und so geht, mit einem Pass auf Mühlhaus, sag ich mal, ja, eine Großchance mit eingeleitet und Mühlhaus hat dann auch diesen tollen Chipball auf Brandt gespielt. Also das war eine ziemlich geil herausgespielte Torchance, die Deutschland hatte in dieser Partie. Und das nach 3 Minuten, wo man ja eigentlich denken könnte, ja geil, ey, ihr seid sofort voll da und jetzt so weitermachen. Problem, kam halt nur nichts mehr. Ne? Und wenn man auf die zweite Halbzeit guckt, auch das, was Jana gesagt hat, Franzi Kett fand ich auch an sich, ne, sie ist schon oft immer ein belebendes Element auf links und ich fand auch, dass die Boxbesetzung von Deutschland dann auch besser war. Also sie haben versucht, mehr Spielerinnen in die Box zu bekommen. Nur die Bälle sind halt dann auch nicht gekommen. Ne? Also da hat es dann schon im Vornherein überhaupt daran gescheitert, die Leute zu erreichen. Bei Larissa Mühlhaus, weil die jetzt gerade nochmal auch angesprochen wurde von euch, muss ich sagen, ich weiß nicht, ich würde sie, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen aus der Kritik, weil ich sie zum, also ja, sie hat jetzt heute schlechter gespielt als nach ihrer Einwechslung im Hinspiel. Da fand ich sie nämlich echt gut. Also da war sie ein sehr belebendes Element. Ich fand, sie hat tolle Steckpässe gespielt und genauso einen Ball, den sie da jetzt im Rückspiel am Anfang gespielt hat. Sowas hätte ich gerne noch häufiger von ihr gesehen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sie jemand ist, die das deutsche Spiel, gerade was Präsenz im Strafraum, in der Phase, wo eine Giovanna Hoffmann nicht da ist, auch wenn sie es nur auf der 10 gespielt hat, aber die dem deutschen Spiel viel geben kann. Aber sie wurde halt auch nicht gefunden. So, ne? Und funktioniert es weder übers Zentrum noch über die Außen und dann siehst du genau das, was wir heute eben gesehen haben.
Also ich finde, ich komme noch zu einem taktischen Aspekt, der knüpft dann an manche Dinge an, die du jetzt gesagt hast, Noah. Aber ehrlicherweise habe ich die Geduldsfadenfrage auch deshalb gestellt, weil ich nämlich an mir selbst gemerkt habe, also so langsam hört das bei mir auf. Ist jetzt nicht so, dass es wichtig wäre für die Spielerinnen und Spieler, aber vielleicht spiegelt das ja auch tatsächlich was wider. Denn auf der einen Seite haben wir immer das die Spielerinnen sagen, und das nehme ich ihnen auch ab, dass es was Besonderes ist, zum Nationalteam zu kommen und dass sie auch eben wissen um die Bedeutung, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie für Deutschland spielen, sondern um die Bedeutung, du willst dich für ein Turnier qualifizieren und du willst dieses Turnier erfolgreich spielen. Und gleichzeitig geht es ja auch für viele noch darum, sich festzuspielen. Also Christian Böck hat schon eine klare Vorstellung von seinem Team, aber an ein paar Stellen sind noch Positionen offen und wir haben ja durch Verletzungen jetzt auch gesehen, also Julia Gwin im Hinspiel, Vivian Endemann jetzt im Rückspiel, da wissen wir noch nicht, wie schwer diese Verletzung ist, dass es sich da auch immer wieder Slots öffnen können. Das heißt, auch diejenigen in der zweiten Reihe haben wirklich ein großes Interesse daran, sich einfach zu zeigen. Und ehrlichweise verstehe ich dann nicht, warum selbst von Führungsspielerinnen wie eben Sjoke Nüsken eben zum Beispiel oder auch Janina Minge, warum da dann in solchen Spielen so wenig kommt. Und wir sind da an so einer Schnittstellendiskussion, also wir haben es schon mal, das letzte Mal haben wir es schon angesprochen, so Führungsspielerinnen und welche Rolle sie spielen im Team und dass die neuen Führungsspielerinnen sich erst noch herauskristallisieren müssen und wir dachten eigentlich, man wäre da schon weiter. Und der andere Teil der Diskussion ist aber, oder der andere Teil dieser Argumentation ist, dass es einfach zu wenige Spielerinnen gibt, die immer ein gleich hohes Grundniveau erreichen, was eben das Schwierigste ist im Leistungssport, was aber eben Spielerinnen von Topspielerinnen unterscheidet. Und das muss ich sagen, ist mir im Hinspiel auch schon in der ersten Hälfte aufgefallen und zur zweiten Hälfte gehört mit dazu. Ich will jetzt nicht so sagen, als ob ich das ein schlechtes Spiel fand, das wäre ja Quatsch, es war ein gutes Spiel. Aber in der zweiten Hälfte ist Österreich auch in ein offenes, fallendes Messer, da haben sie noch reingegriffen, weil sie da einfach viel zu offensiv gespielt haben und dann reihenweise in Konter reingelaufen sind. Als sie in ihrer Grundstruktur standen, wurden sie einmal auseinandergespielt beim 0-2, aber die anderen Tore waren dann alles Dinge, die waren vermeidbar und das war auch so ein bisschen so das Echo der österreichischen BeobachterInnen. Und schon in der ersten Hälfte auch gegen Österreich finde ich, dass da einfach sehr, sehr wenige Spielerinnen gab, bei denen du einfach so ein Grundlevel an Aggressivität und Bewegung und auch Willen dazu gesehen hast, jetzt mal Dinge zu initiieren. Also Linda Dahlmann ist da noch so ein bisschen aufgefallen, Jule Brandt vielleicht und es gab einzelne Joke-Nüske-Momente im Hinspiel, die gut waren. Und in der zweiten Hälfte fand ich nach diesem sehr guten Start in der vierten Minute, sie hatten bis zur 60. Minute hatte Deutschland einen Expected Goals-Wert von 0,22. Und das kann nicht der Anspruch sein. Und Jana, du möchtest was ergänzen.
Ja, also ich wollte einmal vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, dass ich meine mit Müdigkeit nicht unbedingt, dass sie nicht mehr hätten rausholen können, sondern dass der Auftritt an sich einfach sehr, sehr müde wirkte. Und das kann ja auch durchaus sein, so wie du das gerade auch angeschnitten hast, dass da diese Grundaggressivität fehlt, weil ich eben denke, ja, heute muss ich nicht unbedingt alles rauskitzeln, was geht. So, weil es ist, wir sind auf Kurs in der WM-Qualifikation. Es ist in Anführungsstrichen Österreich. Wir wissen, dass wir von der individuellen Qualität her überlegen sind. Wir werden unsere Wege finden. Und ich glaube noch nicht mal, dass das so mega bewusst abläuft, diese ganze Nummer. Aber das ist halt was, was man schon von der Mannschaft häufiger gesehen hat in der Vergangenheit. Ich musste spontan zurückdenken. 2024 haben sie auch, ich glaube, das war sogar auch in Österreich, wenn ich mich nicht täusche, unter Horst Rubesch. Da lagen sie noch 0-2 hinten und haben dann noch 3-2 gewonnen. Ich glaube, am Ende war es ein Elfmeter, der dann das Spiel sozusagen gerettet hat. Also es gibt halt diese Spiele und daran hat mich das einfach so sehr erinnert und so kombiniert mit dem, was Wück quasi nach dem ersten Spiel gesagt hat, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das im Prinzip am meisten war, worauf er damit hinaus wollte oder wo er die Spielerin vielleicht nochmal so kitzeln wollte, so bei der Ehre packen, so ungefähr. Ob das jetzt gut funktioniert hat, haben wir jetzt alle gesehen, dass das offensichtlich nicht der Fall war, aber das wollte ich nur einmal noch so ein bisschen eingrenzen, dass ich jetzt nicht einfach nur körperliche, physische Müdigkeit meinte, sondern halt diesen in sich sehr müden und sehr trägen Auftritt.
Man muss ja auch sagen, wenn jetzt diese frühe Chance, die Noah schon in ihrer Schönheit skizziert hat und dieser Kopfballtreffer von Janina Minge in der 72. war es, glaube ich, der an die Latte geht, wenn die zwei drin gewesen wären, dann wäre es trotzdem ein schlechtes Fußballspiel gewesen, aber dann wäre so dieses Effizienzthema, was ja in den ersten beiden Spielen so gut funktioniert hat, das hätte dann wieder so ein bisschen diese Stimme oder diese Leistung gesamt so ein bisschen verschönert, sage ich jetzt mal, weil du dann gesagt hast, okay, wir haben schlecht gespielt, aber die Chancen, die wir hatten, die haben wir genutzt. Und jetzt war aber noch nicht mal das gewährleistet. Und ich glaube, deshalb ist es so, vielleicht gucken, im besten Fall gucken wir in ein paar Monaten auf dieses Spiel zurück, ähnlich wie es schon mal so ein Spiel gegen Serbien gab, vor ein paar Jahren. Oder, naja gut, Sambia möchte ich jetzt nicht als Beispiel hervorziehen, weil die WM danach war. Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Aber im Idealfall ist jetzt dieses 0-0 gegen Österreich mit all diesen ja enttäuschenden Aspekten, die wir jetzt aufgezählt haben, so ein Spiel, was vor Augen führt, dass es halt nicht reicht und dass man schon irgendwie alles permanent liefern muss. Ich werfe 5 € ins Phrasenschwein. Aber ich glaube, Linda Dahlmann hat das gesagt, dass man, dass das jetzt halt so ein Spiel ist, woraus viel gelernt werden kann. Ob es das noch braucht, kann man auch wieder in Frage stellen. Mir geht es da ähnlich wie euch, dass ich mir denke, mein Gott, muss man jetzt noch über Basics reden, wenn wir bei der Nationalmannschaft sind. Aber es wiederholt sich so ein bisschen, weil auch Horst Rubesch bei seinen Interimstätigkeiten immer wieder an den Basics gearbeitet hat. Und vielleicht müssen wir uns auch einfach dran gewöhnen, dass immer wieder an den Basics gearbeitet werden muss.
Vielleicht ist es eine Aussage über den deutschen Fußball generell. Also vielleicht sind da einfach die Basics nicht mehr da auf einem konstant hohen Level. Und deswegen, und das sehen wir eben an der absoluten Spitze im Nationalteam, und das ist dann nochmal eine andere Diskussion, aber man könnte auch die These vertreten, vielleicht sieht man es auch bei den deutschen Spielerinnen in der Bundesliga. Aber das ist jetzt dann nochmal eine größere Debatte. Noah, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich wollte nur nochmal kurz, weil Anna Linda Dahlmann angesprochen hatte, ich dachte, du wirst auf eine Aussage von ihr in der ARD eingehen, aber dann mache ich das kurz, weil sie gesagt hat, wir haben schon im Training gesehen, dass das Niveau schlechter war.
Ja, aber weißt du, was sie damit, glaube ich, meinte? Ich glaube, sie meinte damit den Rasen und den Ball.
Da war ich mir eben nicht ganz so sicher. Geworden.
Das hat sie direkt davor gesagt. Ich kann gerade keine anderen Tabs aufmachen, dann stürzt hier gerade alles bei mir zusammen. Deswegen muss ich am Handy nachschlagen. Aber ich bin da nämlich auch hellhörig geworden und ich hatte aber alles mitgeschrieben, was sie gesagt hatte. Und ich glaube, sie hat es darauf bezogen, weil es eben der österreichische Ball war. Das wurde ja auch im Kommentar schon eingearbeitet und weil der Rasen eben dann doch relativ holprig war. So hatte ich es verstanden.
So oder so sind das dann natürlich Bedingungen, die für beide Mannschaften gelten. Und ja, vielleicht kennt Österreich diese Bedingungen ein bisschen besser. Also das wollte ich nur erstmal kurz noch anmerken. Aber wenn ihr das oder wenn du das so verstanden hast, dass es rein um die Bedingungen ging und nicht um das Niveau, das Trainingsniveau selber, dann werden wir es jetzt wahrscheinlich auch nicht herausfinden. Ich wollte eigentlich eher sagen, ich will es jetzt auch nicht zu groß machen, was dieses Thema Dellen oder schwache Spiele auf dem Weg zu einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft angeht, aber sind diese Spannungsabfälle nicht einfach irgendwo auch normal, ne? Weil du hast vorher gesagt, das reicht mir nicht. Klar, es gibt jetzt ein bisschen mehr Druck im Heimspiel gegen Norwegen. Ich sage, die werden 4-0 weggefiedelt. Sage ich jetzt einfach mal so.
Ja,
sag ich
klar, jetzt kann einfach ja mal auch so. Sein.
Kann ja auch sein, genau, kann ja auch sein. Und dann ist es möglicherweise, so wie du es schon angedeutet hast, dass es in so einer langen Saison halt immer wieder diese Momente gibt, wo man sich diese vielleicht auch unterbewussten Auszeiten nimmt. Und die sind natürlich irgendwo dann auch menschlich. Also ihr merkt gerade, ich versuche gerade dieses Team ein bisschen auch in Schutz zu nehmen, weil ich finde, diese ähnliche Diskussion haben wir auch bei der A-Nationalmannschaft sehr oft, bei der A-Nationalmannschaft der Männer, pardon, das war ja die A-Nationalmannschaft nur der Frauen. Und klar, man kann Entwicklungen ablesen, aber ich finde, es ist schon oft so gewesen, ich meine, wir machen das ja jetzt schon eine gewisse Zeit, dass wir über die deutsche Mannschaft sprechen und ich habe schon das Gefühl, dass wir so Podcast-Folgen haben, da sind wir dann relativ euphorisch und dann kommt ein paar Monate später dann wieder eine Sendung und dann sagen wir, uff, was war das denn jetzt? Erste Halbzeit gegen Schottland in Wolfsburg oder wo das war? Mhm. Also was war da denn los? Schlimm.
Alles auf Island.
Also versteht ihr, was ich meine? Ich wollte nur sagen, ich werde da nicht ganz schlau draus, aber ich weiß nicht, ob wir das Ganze vielleicht auch gar nicht überhöhen müssen. Ja.
Mitgehangen, mitgefangen nur.
Ja, das ist das eine. Also wir sprechen halt jetzt über jedes Länderspiel. Gleichzeitig, also wir versuchen ja schon immer die Grautöne zu finden und ich glaube, so richtig euphorisch waren wir noch nie, genauso wie wir noch nie richtig am Boden zerstört jetzt kritisiert haben.
Für mich war das der Tiefpunkt vom Tiefpunkt.
Ja, genau. Ja, du sitzt hier und hast schon drei Weizen getrunken, aber das ist was anderes.
Alkoholfreie Weizen.
So. Aber ich finde, da kommt man ja zu einem interessanten Punkt und das schließt nämlich auch an das Taktikthema ein bisschen an. Denn du hast natürlich völlig recht. Es gibt ein Auf und Ab und das haben wir ja eigentlich jetzt auch schon ganz gut da mögliche Begründung für gefunden. Gleichzeitig haben wir jetzt aber auch schon ein bisschen häufig gehört, das ist ein Spiel, aus dem wir lernen werden. Und fragt man sich auch, ja, was habt ihr denn gelernt? Und ich finde aber zwei Themen sind hier interessant. Das eine ist, dass wir wirklich wiederholt ein Problem der ersten Hälften haben. Und das ist ein Thema, was auch das TrainerInnen-Team betrifft, meiner Meinung nach. Es ist nach den Anpassungen oft besser, aber das, was ursprünglich geplant war oder vielleicht auch die Ursprungseinstellung, Haltung, die mitgegeben wurde, die hat schon öfter nicht gepasst. Natürlich nicht immer, wir hatten auch schon gute erste Hälften, haben wir ja in der letzten Länderspielmaßnahme besprochen, aber das finde ich ist schon was sich so im Großen und Ganzen häufiger jetzt schon gezeigt hat in Spielen. Und das Zweite ist, du kannst mal, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen weniger laufen, ein bisschen ungenauer passen, und das ist ja auf diesem Niveau gar nicht möglich. Beziehungsweise nur die Top-Nationen schaffen das, und dann ist eben Deutschland keine Top-Nation. Das muss man halt so sagen. Top-Nationen schaffen es, tiefstehende Gegner regelmäßig zu bespielen, auch an schlechten Tagen. Deutschland schafft das nicht, schafft es nur an guten oder an mittleren Tagen. Das heißt, absolutes Top-Team, würde ich sagen, ist Deutschland aktuell nicht. Was mir aber wirklich zu denken gibt, ist, dass es eigentlich kaum wiederkehrende Muster gibt. Also wenn ihr mich jetzt zum Beispiel fragen würdet, also gegen den Ball ist ein ganz eigenes Thema. Ich fand den Pressing-Ansatz gegen Österreich in beiden Spielen nicht gut. Und vor allem im Rückspiel hatte der überhaupt keine Wirkung. Also Österreich hatte ganz, ganz lange Ballbesitzphasen, einfach weil drei deutsche Spielerinnen dem Dreieraufbau gegenüberstanden, und die nehmen ja dann noch El Sharif gerne mit. Und die deutschen Spielerinnen sind erst angelaufen, wenn eben der Pass auf eine der äußeren Innenverteidigerinnen kam von El Sharif, oder wenn er auf die Außenverteidigerin kam. Dann sind sie also auf die äußere Innenverteidigerin. Dann sind sie drauf gelaufen. Aber Österreich hat jetzt gerade im Rückspiel diesen Pass halt einfach nicht gespielt, weil sie sich gedacht haben, ja cool, aber keinen Stress. Das hat denen eine enorme Sicherheit gegeben und hat auch dazu geführt, dass letztlich Deutschland im Rückspiel keinen einzigen Pressing-Ballgewinn hatte, an den ich mich erinnern könnte, und Gegenpressing erst recht nicht. Und da muss man dann schon mal sagen, da war der Plan wahrscheinlich nicht gut genug, weil er hat Österreich im Grunde nicht gefordert. Und wir haben ja gesehen, wenn du Österreich forderst, dann machen die nämlich auch Fehler, und dann passiert eher so ein 5:1 wie im Hinspiel. Und das Zweite ist aber, und das ist ja eigentlich das, über das wir viel häufiger reden beim deutschen Team, das Spiel mit Ball. Und da hast du in der ersten Hälfte gegen Österreich im Hinspiel gesehen, dass du Cat und Gwyn auf den Halbspuren hattest, und die sind immer wieder nach vorne gegangen. Die standen dann auch oft höher als die eigentlichen Außenbahnspielerinnen. Da war aber das Timing völlig off. Also das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und es hat auch insofern nicht funktioniert, weil, das hat ja Christian Wück danach in der Pressekonferenz auch erklärt, man hatte damit gerechnet, dass Österreich eher mit einer pendelnden Viererkette spielt. Dann ist diese Innenverteidiger, also zwischen Innenverteidigerin und Außenverteidigerin, da läuft ja quasi die Halbspurspielerin rein. Und das ist natürlich dann noch gefährlicher für Österreich, wäre es gewesen. Das war nicht der Fall, deswegen hat man in der zweiten Hälfte dann gegen die klassische Fünferkette, also so wie Österreich sie eben gespielt hat, hat man es dann auch ein bisschen klassischer angelegt. Also sprich zwei breite Außenbahnspielerinnen, und es gab nicht so viel Rotation in die Kette. Es gab eher so den Versuch, mal direkt hinter die Kette zu spielen und die eben so Longline laufen zu lassen. Und das hat ja dann auch besser funktioniert, weil der Endemann und Brandt ehrlicherweise einfach schneller waren als ihre Gegenspielerinnen. Also D'Angelo und Gutmann, die hatten da eben ihre Probleme. Und jetzt haben wir quasi ein Muster dann gesehen im Hinspiel, das funktioniert hat. Wo war dieses Muster im Rückspiel? Und welche Muster waren denn das überhaupt, die Deutschland gespielt hat? Und das ist das, wo ich mein ganz großes Problem ehrlicherweise habe mit diesen letzten Länderspielen, dass du bei allen Dingen, die man erklären kann, und auch mal Glück und Pech, was eben auch in so einem Spiel mit dazukommt, ich finde, man sieht wenige Muster bis gar keine Muster, und das finde ich bei dem Spiel, bei den Spielen jetzt besonders bemerkenswert, weil Christian Wücke ja selbst davon gesprochen hat, darauf hat man einen Fokus gelegt. Genau darum ging es. Spiel mit dem Ball, Lösungen mit dem Ball finden. Und das finde ich ehrlicherweise alarmierender als alles andere, was wir bisher besprochen haben, weil da bleibt jetzt auch nicht mehr so viel Zeit bis zur Weltmeisterschaft, und da sehe ich vor allem bei anderen Teams, dass die viel größere Schritte machen. Also ich habe jetzt nicht das komplette Spiel England gegen Spanien gesehen, aber die haben jetzt zum dritten Mal Spanien einfach kalt gestellt. England ist der Angstgegner, die Angstgegnerin von Spanien. Und bei Deutschland muss ich sagen, das fehlt mir. Und nicht mal die Dinge, die gut waren aus dem Hinspiel, wurden wiederholt. Nicht mal, dass man diese Pässe irgendwie gesehen hätte. Kann aber auch sein, dass das jetzt wieder nur mein Blick ist. Ich weiß nur, dass ich auch immer so ein bisschen anders und ein bisschen vielleicht auch verkopft manchmal drauf gucke. Ich weiß nicht, Anna, ob du da eine Meinung hast zu.
Naja, der Bundestrainer würde jetzt wahrscheinlich antworten, gut, wenn wir aber halt an den Grundlagen immer noch arbeiten müssen, dann können wir auch keine Muster entwickeln. Das ist ja die Frage, ob wir die Positionen einnehmen oder ob wir sagen, es muss trotzdem irgendwie gemacht werden. Also die Frage ist ja, hält man sich mit den Dingen auf? Kann man nur die nächsten Schritte gehen, wenn man die Probleme behoben hat? Oder müsste man sagen, das machen wir irgendwie im Fluss? Wir müssen jetzt gucken, dass wir das etablieren, was wir auch aus der Gegneranalyse her als notwendig erachten, um entsprechend bestehen zu können. Und das andere muss irgendwie mit repariert werden, sage ich jetzt mal. Und es ist ja, also ich meine, es gibt ja genug Beispielszenen, wo man sieht, es kann ja auch schon funktionieren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier eine tiefe Krise hätten bei den DFB-Frauen. Also so ist es ja nicht, ne? Und insofern ja, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, Max, dass du ja der strenge Lehrer bist.
Aber, ja, stimmt. Aber ich frage mich halt, also natürlich kannst du jetzt nicht, also ich finde diese Basics-Diskussion natürlich, das kann der Bundestrainer auch nicht lösen, letztlich. Also das muss man sagen, das muss aus den Vereinen kommen. Und da haben wir aber auch genügend Spielerinnen, die eigentlich auf einem hoch genugen Level spielen. Also Sürke Nüsken, wer die mal in der Liga hat spielen sehen, da hat man jetzt keine Formprobleme mehr feststellen können. Und bei ganz, ganz vielen anderen, die wir in der Bundesliga sehen, ja auch nicht. Aber zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, gegen ein 5-4-1 hast du eben so zwei Wege, die man gerne geht. Das eine ist, einen Flügel überladen und auf dem anderen eine Spielerin isolieren, die soll möglichst breit stehen und dann versuchst du sie über eine Verlagerung frei zu spielen. Haben wir das gesehen? Nee, kein einziges Mal. Also nicht mal die Anlage. Es war nicht mal so, dass sie einen Flügel überladen haben. Ist auch nicht schlimm, weil du musst es auch nicht so machen, weil es ist auch riskant, weil du dann eben auf der anderen Seite minus eins bist gegen den Ball. Und hinten eine Restverteidigung 1-1. Zweite von mehreren Möglichkeiten, die du hast, ist eine Dreiecksbildung, ganz klassisch auf den Flügeln. Und es gab die Momente, da sah das für mich auch so aus, als ob das der Ansatz wäre. Denn auf der linken Seite haben das Linda, Endemann und Nüsken haben das in einzelnen Situationen gemacht, haben drei Spielerinnen gebunden. Wenn eine vierte noch dazu käme, wäre es sehr, sehr gut. Ich glaube, dass da Nicole Anjomi manchmal sich zu sehr in der Mitte aufgehalten hat, aber das ist jetzt nur Spekulation. Kann auch sein, dass ihr Auftrag war, pin jemanden in der Mitte, damit die sich nicht gegenseitig helfen können. Das hast du in wenigen Situationen gesehen und auf der anderen Seite ehrlicherweise fast gar nicht. Das hat aber auch damit zu tun, dass Carlotta Wamser sehr schlechte Ballkontrolle einfach hatte. Die hat auch manchmal Pässe in der völlig falschen Körperhaltung gespielt. Also so, dass man schon ganz genau gesehen hat, wo der Pass hingeht. Und das hat dann D'Angelo und Reisner, die haben das sehr, sehr gut gemacht in der ersten Hälfte gegen Wamser. Aber das wäre eben so ein Muster gewesen. Also diese Dreiecksbildung, das war schon ganz kurz mal da, aber es war halt überhaupt nicht wiederholbar. Und als dann zum Beispiel Franziska Kett auf dem Spielfeld stand, hatte sie entweder einen anderen Auftrag von Christian Wück oder sie hat es einfach komplett anders gespielt. Und dann frage ich mich schon, ja, was war denn eigentlich euer Ursprungsplan? Und kann es vielleicht doch sein, dass ihr das im Training, in den Passübungen immer wieder ganz gut hinbekommt, wenn es halt einfach von Hütchen A zu Hütchen B geht, aber wenn ihr auf dem Spielfeld seid, dass ihr dann doch oft vielleicht nochmal jeder so ihre eigene Idee hat? Das sind dann nicht immer 11 verschiedene oder 10 verschiedene von den Feldspielerinnen, aber es geht eben dann doch leicht auseinander. Und dann macht eben, eine Linda Dahlmann hat ganz andere Bewegungen gemacht als Larissa Mühlhaus. Und jetzt ist Linda Dahlmann ja auch eine komplett andere Spielerin. Also damit könnte man es erklären. Aber gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wie ist denn jetzt dann das Profil der Zehnerin in diesem System, wie Wück es spielen lässt? Werden wir Laura Freigang nochmal irgendwann sehen? Nicht, dass ich jetzt sagen will, mit der wäre es besser gewesen, aber
nein.
Das ist ja die Figur, genau, ja. Du hast recht, nur 100
Ruf
Punkte
doch jetzt
dich.
Mal endlich jemand beim Bundestrainer an, damit wir all diese Fragen direkt klären können.
Ja, aber es ist doch tatsächlich sehr interessant, dass eine Spielerin wie Larissa Mühlhaus, die eigentlich gar nicht für diesen Kader vorgesehen war, die nachgerückt ist, zum zweiten Mal, tatsächlich mehr Spielzeit Spielzeit bekommt und eine Spielerin, die ursprünglich in diesem Kader schon drin war, die quasi diese Position auch spielt, gar nicht zum Zuge kommt. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich mich frage, was ist da der Plan? Gibt es da einen konkreten Plan? Also das ist ja auch sehr dynamisch. Ich verstehe schon, dass man auch auf Trainingseindrücke reagieren kann, aber das finde ich schon irgendwo erstaunlich, dass man sich dann quasi im Nachhinein so selber so ein bisschen korrigiert oder seine Einschätzung, weil, wie gesagt, die Larissa Mühlhaus wäre ja eigentlich für die U23 vorgesehen gewesen, finde ich irgendwie auch, es wirft bei mir die nächste Frage auf.
Genau, und das Problem, was ich eben dann damit habe, und ich weiß, dass es quasi nur so meine Sicht auf den Fußball ist, dass ich eben zu wenige Muster erkenne. Und wenn ich jetzt in beiden Spielen erkannt hätte, so in Summe, okay, so will Deutschland eigentlich einen tiefstehenden Gegner im 5-4-1 bespielen, dann könnte ich damit viel besser umgehen, weil dann könnte ich auch viel besser erklären, woran es jetzt eigentlich lag. Weil dann weißt du nämlich, welche Laufwege nicht gemacht wurden. Ich fand aber, es war so ein bisschen eine gemischte Tüte, taktisch gesehen, was man gemacht hat. In der ersten, im Hinspiel war es noch viel, viel klarer zu erkennen, aber die eigentliche Lösung war der konservative Weg. Wir spielen einfach leichter hinter die Kette und gewinnen da unsere Duelle. Und dann, wie gesagt, hat es Österreich, auch Deutschland, finde ich, sehr, sehr leicht gemacht. Und im zweiten Spiel war echt wenig zu sehen. Also auch noch ein Beispiel, einfach weil das Bernd Schmelzer so oft im Kommentar genannt hat, er konnte ja nicht aufhören, von Halbfeldflanken zu reden. Wir haben 3 Halbfeldflanken gesehen, hätte er gar nicht von reden müssen. Also das war offenbar auch nicht das Mittel. Und ich will jetzt nicht sagen, mehr Flanken. Ihr müsst den Witz gar nicht machen. Aber auch das hat man nicht gesehen. Und ja, es ist Jammern auf hohem Niveau. Und es ist auch nicht so, dass andere Nationen keine Probleme haben. Also kann man mal nach Frankreich zum Beispiel gucken, wie es bei denen gerade läuft. Noah, du wolltest vielleicht auch schon in die Richtung jetzt argumentieren. Aber trotzdem, finde ich, muss es halt schon gesagt werden. Es gibt insgesamt zu wenige Muster.
Nein, ich würde dir da auch gar nicht groß widersprechen. Ich finde, alles, was du da jetzt in den letzten 5 bis 10 Minuten gesagt hast, war auch plausibel und nachvollziehbar. Und ich weiß ja selber, ich meander da immer zwischen den Polen, weil ich merke, okay, auf der einen Seite ist es vielleicht nachvollziehbar, alle müde und dies und das, und auf der anderen Seite aber müsste Deutschland ja ganz woanders stehen und man erkennt eben keinen Plan, so wie du es gesagt hast. Und da möchte ich auch nochmal kurz reingehen, weil, also, das ist ja immer schön und gut, wenn von Basics gesprochen wird. Aber Basics ist Englisch und heißt Grundlage, oder? So. Und wir sind bei der deutschen, ich wollte jetzt einen Kraftausdruck benutzen, pardon. Wir sind bei der deutschen Frauennationalmannschaft. Und es ist ständig die Rede von Basics. Und ne, dann hast du eine Europameisterschaft, die du spielst. Und dann gibt es Erklärungen, warum es da dann nicht reicht gegen Spanien. Und dann spielst du eine Nations League und machst irgendwie eigentlich ganz gut. Und siehst gegen Frankreich, die du gerade erwähnt hast, auch ganz gut aus. Verlierst dann halt gegen Spanien, wo du eine Zeit lang ganz gut mitgehalten hast und dann bist du in der letzten halben Stunde eingebrochen im Rückspiel. Im Hinspiel haben wir alle gesagt, boah toll, das war einfach nur Probleme in der Chancenverwertung. Hm. Und jetzt bist du ein Jahr später, bist in einer WM-Qualifikation und was du die ganze Zeit hörst, wir müssen an Basics arbeiten. Also, weißt du, wir waren irgendwie hier und dann sind wir jetzt wieder ganz unten und dann räumen wir das alles wieder auf. Das geht mir nicht so ganz in den Kopf. Also fällt mir jetzt gerade einfach ein, wo du so viel drüber redest. Und das ist dann halt wiederum ja, irgendwo auch nicht nur enttäuschend, sondern irgendwo schlecht und eines Top-Teams nicht würdig. Und du hast ja eigentlich schon relativ am Anfang des Podcasts gesagt, Max, dass für dich Deutschland kein Top-Team ist. Und das sind sie dann vielleicht auch nicht. Aber Anna möchte noch, glaube ich, was dazu sagen.
Ja, ich dachte, nach diesen ersten beiden Spielen gegen Slowenien und Norwegen, da dachte ich, cool, jetzt war dieses Jahr mit der EM, das hat alle so gepusht mit dieser Erfahrung, wir können uns durchkämpfen und die Mentalität stimmt. Und dann die Nations League lief gut und man hat sich wieder bewiesen und dieses Team hat sich wieder reingekämpft. Und jetzt klappt's auch noch mit der Effizienz. Ja, das wird super dieses Jahr, habe ich gedacht. Und jetzt ist jetzt geht's mir ein bisschen wie Noah, dass ich denke, ah, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Also wir sind ja weit entfernt von der Krise, sondern du siehst ja, es geht. Also wir haben ja auch genug. Wenn wir jetzt hier ein Videostudium aufzeichnen würden, würden wir auch viele gute Szenen rausfischen können. Und deshalb meinte ich, dass vielleicht ist das so dieser Dämpfer gewesen. Aber um zu meiner ersten Antwort nochmal anzuknüpfen, die Frage ist ja immer, welchen Maßstab wir setzen. Und ich finde, da können wir schon einen hohen Maßstab setzen. Und wenn es halt diese Spiele gibt, die mal schwächer sind, dann darf man halt trotzdem bei dem Anspruch, der immer gestellt wird, nicht unter ein gewisses Niveau fallen. Und das ist jetzt, würde ich sagen, aber passiert in diesem Spiel gegen Österreich in Ried.
Und ich glaube, das fasst eigentlich auch ganz gut zusammen. Und das zeigt nämlich auch, wie, ja, was so einfach die Fallstricke sind, auch wenn man eben über dieses Team spricht, weil wir haben jetzt eben, glaube ich, ganz gut hergeleitet, warum es so schwierig ist, die Leistung zu bewerten, und gleichzeitig haben wir auch ja schon rausgearbeitet, dass ja, also das fand ich auch interessant, dass das sowohl Spielerinnen als auch Trainer ja auch danach betont haben, sie sind ja weiter Gruppenerste in der WM-Qualifikation, und das stimmt ja, also man hat es weiter in der eigenen Hand. Das heißt, das ist einfach auch, ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, jetzt habe ich mich vom lautlosen Klatschen von Noah habe ich mich rausbringen lassen, aber es ist
du musst auch an den Basics arbeiten, Max.
Ja, aber wirklich, ey, die Basics des Podcastings, mein Computer muss an den Basics arbeiten, ich kann hier gerade keine Notizen machen, weil dann stürzt mein Programm ab, aber das habt ihr zum Glück gar nicht mitbekommen. Aber das ist ja auch die Schwierigkeit, und das ist ja auch, und gleichzeitig ist es auch viel gefordert, dass man immer wieder mit jedem Spiel eine neue Stufe erklimmt, aber gerade weil der Bundestrainer eben auch so gerne von Stufen gesprochen hat, hin zur EM damals, finde ich, ist es dann auch fair zu sagen, also aktuell sieht es nicht so aus, also wüsste man nicht mehr so genau, wo die Stufen hingehen. Also natürlich kann man so grob, kann man da eine Überschrift drüber machen, wir wollen tiefstehenden Gegner bespielen, aber wie will man ihn bespielen, mit welchen Spielerinnen, Profilen, gibt es da, was ist der Plan A, was ist der Plan B, vielleicht haben wir das ein bisschen im Hinspiel gesehen, aber im Rückspiel dann eben so gar nicht, da gab es ehrlich gesagt auch keinen wirklichen Plan B, es gab auch nicht die wahnsinnige Reaktion von der Auswechselbank, war allerdings auch vielleicht angesichts des Kaders dann gar nicht so einfach, weil du eher so Finisherinnen, Spielerinnen auf der Bank noch hattest, die du dann hättest bringen können, also so Pausenwechsel haben sich eigentlich kaum angeboten. Und das führt aber halt zu dem Befund, dass man letztlich so ein bisschen ohne neue Erkenntnisse aus dieser Länderspielmaßnahme jetzt rausgeht, aus diesen beiden Spielen gegen Österreich. Und ich weiß
nicht, da würde ich aber widersprechen. Meine Erkenntnis ist die, die sich jetzt aber allerdings nur auf eine Spielerin bezieht, und dass man im Spiel von Nürnberg die Weiterentwicklung von Jule Brandt gesehen hat, sehr schön. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, was ich vorhin schon meinte, dass es irgendwie keine gab, die Impulse setzen könnte, wo ich was Jule Brandt auch herzlich egal sein kann, aber wo ich so persönlich ein bisschen enttäuscht war, weil ich so dachte, ey, im Hinspiel hast du es so gut hingekriegt und wieso war das jetzt im zweiten Spiel nicht möglich? Also wieso ist das auch so abgesackt? Und ich, ja, es war auch ganz interessant, Jana hatte sie am Mikrofon in der Mixed Zone und wie sie quasi auch so, die hat dieses Spiel abgeliefert und eigentlich war sie aber so schüchtern oder gar nicht so selbstbewusst im wörtlichen Sinne dessen, was sie gerade eigentlich dann zu diesem Spiel beigetragen hat. Und irgendwie habe ich gedacht, dass die das weiterträgt und in diesem Spiel dann zu derjenigen werden könnte, die das Team so ein bisschen mitreißt. Und genauso haben wir ja vorhin über Sjoke Nüsken geredet, die ja bei der EM so rausgestochen ist mit ihrer Emotionalität. Und das ist, das fand ich jetzt so noch, die ist vielleicht nur ein Seitenstrang, aber dass es da halt echt niemanden gibt, der da jetzt so einfach mal alle zusammenschreit und sagt, jetzt wacht mal auf, so. Ja, aber ich wenn Entwicklung, finde ich, bei Jule Brandt hat man im Hinspiel zumindest gesehen, dass sie dieses Kämpferische und dieses ich mache jetzt was, dass sie das jetzt dazu gewonnen hat.
Da kann ich mit einer anderen Erkenntnis in Anführungsstrichen noch anknüpfen, weil der Bundestrainer uns ja zumindest mal erklärt hat oder enthüllt hat, wonach er entscheidet, wo Jule Brandt eingesetzt wird, ob sie eher zentral spielt oder ob sie außen spielt. Und da wissen wir jetzt zumindest, dass es gegen tiefer stehende Gegner eher so sein wird, dass Jule Brandt dann auf dem Flügel spielt, weil er sehr viel von Linda Dahlmann hält in solchen Aufgaben. Jetzt hat sie heute trotzdem nicht gespielt. Das steht jetzt auf dem anderen Blatt, aber und gegen mehr mitspielende Gegner und damit wahrscheinlich auch vielleicht dann gegen Norwegen wieder, dürfte Jule Brandt dann vielleicht eher in der Zentrale wieder zum Einsatz kommen. Ist für sie vielleicht auch nicht immer ganz leicht, dieses Hin- und Hergeschiebe, wo sie selber behauptet, das würde ihr nicht so viel ausmachen. Aber ja, offensichtlich auch für sie im Moment nicht so ganz easy, konstant herausragend gute Leistungen zu bringen. Mhm. Also sowohl ein Spiel komplett durchzuziehen oder auch zwei Spiele hintereinander sozusagen in der Form abzuliefern, wie Anna das gerade angesprochen hatte.
Ja, und ich finde aber, dass da schon der Punkt von mir ein bisschen anschließt. Denn wenn du dich fragst, warum konnte jetzt Jule Brandt im zweiten Spiel nicht diese Impulse setzen, dann muss man ja damit anfangen und sagen, sie hatte viel, viel weniger Ballkontakte. Wie viele genau, kann ich leider nicht sagen, weil die Datenlage ganz fürchterlich schlecht ist im Fußball der Frauen und es gibt diese Daten für uns zugänglich nicht, aber es waren definitiv weniger. Und das ist nämlich genau mein Punkt eigentlich. Also im Hinspiel habe ich mir noch die Frage gestellt, Wie will man versuchen, Brandt und Dahlmann im Offensivdrittel an die Bälle zu bekommen? Und was hat man vor mit Kett und Gwynn, wenn die eben auf der Halbspur durchlaufen? Und da gab es eben immer mal wieder den scharfen Pass aus der Abwehr direkt in den Achterraum. Den gab es auch manchmal von den Flügelspielerinnen. Aber auf jeden Fall hat man immer wieder versucht, flach in dieses Zentrum reinzuspielen und von da dann weiter. Und viel, viel seltener war es so, das war dann eher in der zweiten Hälfte der Fall, dass man mal über den Flügel gespielt hat und dann vom Flügel hinter die Kette erstmal. Und jetzt im Rückspiel gegen Österreich, also vielleicht war ich unaufmerksam, aber ich habe mir keinen einzigen linienbrechenden Pass aufgeschrieben. Camilla Küver hat dann irgendwann so Verzweiflungspässe geschrieben, weil sie jetzt irgendwas gespielt, weil sie irgendwas machen wollte. Da konnte man dann dank der Kameraeinstellung überhaupt nicht sehen, hätte der ankommen können oder war der jetzt einfach sehr gut abgelaufen von Österreich. Das war natürlich jetzt auch ein weiteres Problem bei der Analyse dieses Spiels, dass die Kameraposition also fast schon Kotterwegniveau hatte, also auch ganz, ganz weit unten am Ende der Skala. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Also wie hätte denn Jule Brandt angespielt werden sollen? Wie hätte denn Larissa Mühlhaus in Vertretung oder eben als Ersatz von Linda Dahlmann, wie hätte die angespielt werden sollen? Und hatten die dann überhaupt eine Möglichkeit, die anderen mitzureißen, wenn sie letztlich immer nur unter Druck am Ball sind, kaum mal zwischen den Linien am Ball sind? Und liegt das jetzt an denen, weil sie sich nicht ordentlich bewegt haben? Oder liegt das an denen hinten, weil sie nicht die Pässe gespielt haben? Oder hat Elisa Senz zu wenig Ausweichbewegungen gemacht, um mal so einen Korridor freizulaufen? Das sind eben so die Fragen, die, finde ich, kaum beantwortet werden, die in dem Spiel jetzt auch nicht zu beantworten sind, weil da bräuchte man wirklich, hätte man im Stadion sein müssen, um das richtig ordentlich zu analysieren. Und ich verstehe ja auch, dass diese Analyse mit uns dann auch nicht geteilt wird. Aber das würde ich eben gerne sehen. Wie kriegt man den Ball dahin? Und dann, und wenn Jule Brandt dann immer noch nichts damit macht, dann würde ich auch sagen, ja gut, dann hat sie halt einen schlechten Tag. Dann sind wir wieder quasi beim Einstieg unseres Gesprächs. Warum hatte sie einen schlechten Tag? Aber ich habe den Eindruck, dass man es gar nicht wirklich schafft, die Unterschiedsspielerinnen so richtig in die wichtigen Situationen zu bekommen. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich das, was wir früher immer als das Clara Bühl-Phänomen indirekt mitbesprochen haben. Wenn Clara Bühl eine Idee hatte und was geklappt hat, dann wurde ein Angriff draus. Und wenn es nicht geklappt hat, dann wurde ein Abstoß draus für das gegnerische Team, weil sie vorbei geschossen hat. Da war das ja auch schon so, dass wir immer wieder Spiele hatten, wo sie das so ein bisschen alleine schultern musste, da jetzt eine Dynamik reinzubringen. Und das, finde ich, könnte sie schon unabhängig auch von Tagesform, vom Rasen, vom Ball und eigentlich auch unabhängig von gewissen Spielerinnen, müsste sich das eigentlich schon verbessern lassen. Das würde ich jetzt schon gerne.
Ja, ich unterstreiche deine Aussagen und finde, dass in dem Spiel jetzt in Ried wahrscheinlich wirklich einfach alles mit allem zusammenhing. Mhm. Also jede Einzelne hat wahrscheinlich diverse Prozentpunkte, die eine mehr, die andere weniger, unter ihrer Optimalleistung gespielt. Und dadurch war das Zusammenspiel auch wieder schlechter. Dadurch ist wieder die Einzelne schlechter geworden. Also ich glaube, das war wirklich so eine Verkettung. Und jetzt würde mich auch wieder interessieren, wir müssen wirklich den Bundestrainer anrufen, weil mich würde interessieren, ob dieses positive Reagieren, als man es hätte erwarten können, im Vergleich vor allem zu diesem Nürnberg, zu der Reaktion nach Nürnberg, ob das jetzt mehr so war, ja, das so mit dieser tabellarischen Argumentation, die ja schon hervorgerufen wurde, oder ob das jetzt so mehr der psychologische Trick ist, ich reagiere jetzt ruhiger, um die Spielerin nicht noch nervöser zu machen angesichts dieser Leistung, aber eigentlich bin ich innerlich komplett am Ausrasten, ich weiß es nicht.
Also ich glaube schon, dass das einfach ein medienpsychologischer Trick war. Also das ist ja, der wird ja definitiv einfach... Der kann ja nach dem Spiel jetzt nur deutlich schlechter gelaunt sein als nach dem Nürnberg-Spiel. So, das ist ja quatschig, wenn er das nicht wäre. Ich finde es aber dann, glaube ich, gut, weil du jetzt auch nochmal Bühl angesprochen hast. Ich finde es dann doch auch ganz gut, glaube ich, dass es jetzt nicht möglicherweise so eine Einzelaktion von Clara Bühl noch gab, wo Deutschland dann das Spiel 1-0 oder 2-0 gewinnt, wo dann vielleicht eben manche
Linda Probleme... Linda Dahlmann in der 94. Sind.
Genau.
Das war ja sogar der Bühl-Move, nach innen ziehen und schlenzen.
Genau.
Und nee, knapp vorbei.
Eben, und dann wird etwas in der Nachbetrachtung auch nochmal schön geredet. Also ich glaube, das war ganz gut, dass es dann am Ende so ausgegangen ist, weil ich habe es vorher schon anklingen lassen, ja, man kann Erklärungen finden, aber die Gründe dafür sind ja dann immer noch nicht ausreichend dargelegt, dass man so einen desaströsen Kick da in Österreich hinlegt. So. Und das sind, glaube ich, all diese Elemente, die du angesprochen hast, Max, mit den fehlenden Mustern, auch mit den wohl nicht vorhandenen Basics. Das sind alles klare Indizien dafür, dass Deutschland einfach im April 2026 noch lange nicht da ist, wo sie sein sollten. Warum das so ist, wisse man nicht so richtig. Und der Bundestrainer sagt es uns nicht so richtig. Und ja, in dieser Wellenbewegung befinden wir uns und werden wir uns wahrscheinlich, wie gesagt, we will see it. Ich sag 4-0 gegen Norwegen und dann kannst du das rausklippen und dann können wir gucken. Ja, aber es würde mich ja wiederum
dann
ärgern.
Dann ist das Muster. Dann ist das Muster. Wir haben zwei gute Spiele, dann wird es ja nicht so gut spielen. Wenn wir zwei gute Spiele, dann wird es ja nicht so gut spielen.
Ja, aber versteht ihr, mich würde es zum Beispiel, also ich sag das jetzt einfach so, meine Prognose, aber mich würde es ja wiederum nerven, wenn sie das nächste Spiel jetzt gegen Norwegen 4-0 gewinnen würden, weil sonst würden sie das Bild bestätigen, was Etienne Gardet von der Frankfurter Eintracht hat, dass die deutsche Frauennationalmannschaft eine launische Diva ist. Und das wäre mir dann auch wiederum zu einfach als Erklärung.
Ich will Muster sehen. Ich bin da wie ein guter Schotte. Ich möchte Muster sehen und möchte wiedererkennbare Muster sehen. Da sollen sich die einzelnen Clans unterscheiden. Ein Muster bisher war ja manchmal zumindest, dass wir Awards vergeben haben. Wir haben uns da jetzt vor dieser Sendung gar nicht so wirklich geeinigt und ich frage mich auch, ob wir es überhaupt schaffen, 4 MVP-Kandidatinnen zu benennen oder ob wir uns da nicht auf eine Konsenskandidatin einigen wollen. Wollen wir das noch schnell machen, bevor wir die Hörerinnen und Hörer in die Pause entlassen? Ich habe nicht schnell genug Widerspruch bekommen, deswegen vergeben wir jetzt unsere MVPs. Ich glaube aber ehrlich gesagt, es wird wahrscheinlich Mehrfachnennungen geben. Anders kann ich es mir kaum vorstellen. Jana, wenn du magst, lass mal loslegen. Wer wäre denn jetzt deine MVP dieser beiden Spiele?
Boah, schwierig. Ich würde mich da eigentlich am liebsten bei Anna anschließen, die eben schon Jule Brandt so ein bisschen hervorgehoben hat, weil einfach das liegt halt so auf der Hand mit Blick auf das erste Spiel, wo sie an fast allen Toren direkt oder indirekt beteiligt gewesen ist. Fällt nach dem 0-0 jetzt ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher ist sie ein halber MVP für mich.
Anna, wäre das dann auch deine Wahl gewesen?
Ach, verdammt, ich dachte, du nimmst erst den Noah dran. Ja, doch schon. Ich habe gerade auch jetzt dieses Spiel in Ried irgendwie versucht, im Schnelldurchlauf in meinem Kopf nochmal durchzugehen, wer da jetzt mir besonders irgendwie positiv aufgefallen wäre im Rahmen des Notenrankings. Ich weiß nicht, kann man im zweiten Spiel
Nein.
den Dahlmann sich nehmen? Nein, okay.
Ich hätte jetzt Abwechslung. Das wäre jetzt nicht so einfach.
Nein, ich sagte, wenn du jetzt Brand sagst, dass ich Linda Dahlmann sage, basierend auf Hinspiel plus Bemühung, Torchance, zweites Spiel. Ich sage jetzt einfach Linda Dahlmann, weil du hast Jule Brandt abgedeckt. Das ist doch gut.
Sehr gut. Jetzt haben Noah und ich haben das wahre Problem. Noah?
Ich habe überhaupt kein Problem, weil ich habe schon gesagt, ich mache es wieder Berliner Flughafen, wegen dem ich nicht zum Auswärtsspiel des VfB nach Porto kam. Ich streike, ich vergebe keinen Award, weil was soll mir passieren, wenn ich jetzt hier sage, ich vergebe keinen Award, Max, dann hast du ein Grafikproblem oder ich möchte keinen Award vergeben. Und wenn, dann trag einfach Larissa Mühlhaus ein, weil ich fand, sie hat im Hinspiel einen sehr, sehr schönen Schnittstellenpass gespielt, wo auf Abseits entschieden wurde, aber ich sage dir, der war niemals im Abseits. Die Spielerin war nicht im Abseits, kann ich dir sagen. So, Larissa Mühlhaus, ich bleib bei. Ich fand sie im ersten Spiel ganz gut und ich fand, sie hat heute auch den schönen Pass gespielt auf Brandt. Kriegt sie den.
Okay, also wir sind von keiner Spielerin bei Larissa Mühlhaus gelandet. Das war eine bemerkenswerte Wolte. Man hätte natürlich jetzt auch ein bisschen sneaky sein können und sagen können, man nimmt Clara Bühl, weil wir haben ja gesehen, was ohne Clara Bühl dann gespielt wird im Nationalteam. Aber das
Laura
ist natürlich
Freigang. Grad,
ja.
Nein, aber Moment, Max. Also Vivien Endemann war ja in den ersten beiden Spielen dieses Jahres wohl super auf der Position.
Ja, das
da
stimmt.
Da kann ich mich selber zitieren aus diesem Podcast, dass man Clara Bühl nicht vermisst hat.
Ja. Das ist schon fantastisch. Das ist das erste Zeichen von Abgehobenheit eines Podcasts, wenn man sich selbst zitiert, Anna. Aber es war eigentlich überfällig, dass wir das erreicht haben. Aber du hast ja recht.
Bis gerade eben habe ich mich so wohl gefühlt in dieser Runde. Jetzt bin ich peinlich berührt und bereue meine Aussage.
Und nun zum Sport.
Ja, also ich nehme auch Jule Brandt. Alles, was dazu gesagt werden musste, wurde schon gesagt. Wen wollen wir denn dann, Anna, dann mache ich es wieder gut und du darfst als Ehre deine Unsung Heroine nennen, wenn du magst, weil dann hast du noch die volle
Damit
Auswahl.
Machst du gar nichts gut, weil darauf war ich wieder nicht vorbereitet. Vorhin habe ich sogar zugegeben, dass ich diese Award-Kategorie schon wieder vergessen hatte. Vorhin übrigens in der Pause dachte ich, jetzt packst du einen Jingle aus. Nächstes Mal bitte, Max, ein Jingle vor der Kategorie.
Okay.
Unsung Heroine. Wollen
wir aufschreiben.
Ah, Darf ich? Ich muss 3 Sekunden. Können wir einen Werbeblock einspielen oder so? Ich brauche kurz Bedenkzeit. Oder hat einer von den anderen schon eine Kandidatin?
Der Noah hat schon jemanden, der traut sich bloß nicht. Aber jetzt nicht Rosa Rückert.
Pass auf, ich nehme Ann-Kathrin.
Oh, der war jetzt aber genau in den Fuß gespielt.
Ich nehme Ann-Kathrin Berger, weil die einfach so wenig Arbeit hatte.
Dass sie unbesonnen
geblieben ist. Aber trotzdem da war. Ja, sie ist unbesonnen geblieben. Aber sie war trotzdem da.
Sehr gut. Noah, du hattest schon eingesetzt.
Rosa Rückert, klar. Überragend. Deutschland zur EM geführt, also die U19, wer sie nicht kennt. Fantastische Spielerin. Trifft
das
hoffentlich
das 4:2 gegen Slowenien, glaube ich, ne?
Genau.
Das
Tor, wunderbar per Hacke.
Sollte,
und das,
liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau. Und das 1:0 gegen Frankreich hat sie dann auch gemacht, paar Tage später. Und über den Dreierpack gegen Meppen nächste Woche, über den müssen wir noch nicht reden. Keine Ahnung. Irgendwie, weil ich sie jetzt in der zweiten Halbzeit dann doch schon irgendwie gut fand und weil sie immer Schwung mit reinbringt, sag ich Franzi Kett. Mhm.
Ich mache es jetzt total kreativ und nehme Chiara D'Angelo und ihr schönes Tor aus dem Hinspiel.
Ja, okay, das war auch schön. Vor allem, sie hatte ja noch vorher eine Aktion, die sehr unglücklich war, würde ich jetzt mal sagen. Und dann aber so ein Tor zu schießen, das hat gut gepasst. Dann...
Max, du könntest... Nein, ich sag nichts. Aber ich bin gespannt, ob du die nimmst, auf die mir jetzt gerade noch gekommen ist.
Flüster mir mal ins Ohr eben.
Das ist ja... Ja, nee, das ist Carlotta Wamser.
Im Spiel, Stellungsfehler, direkt wettgemacht, Vorlage 5:1. Ich sag's ja nur, ich will nur helfen.
Das habe ich in der SZ gelesen. Ich weiß auch, ich habe auch über Carlotta Wamser nachgedacht, aber schon während des Spiels, weil die könnte, also ich glaube, wenn die jetzt einen guten Trainer hat für 2 Jahre im Verein, dann wird das eine richtig, richtig gute Spielerin. Aber die ist noch so roh, das ist so irre, dass man so manchmal noch so klare Fehler erkennt in ihrem Spiel. Sind wir wieder bei den Basics. Da wirst du wahrscheinlich auch wirklich manchmal, vor allem als Bundestrainer, wo du ja nicht so viel Trainingszeit hast, wahnsinnig. Deswegen reicht mir das nicht. Ich fand eben, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an Carlotta Wamser denke, fällt mir vor allem dieser eine Pass ein, den sie hat den Kopf noch unten, sie hat die Hüfte noch nicht aufgedreht und sie spielt schon quasi Longline entlang und ich glaube, das war dann sogar auch Chiara D'Angelo, die hat sich herzlich bedankt und hat den Gegenangriff eingeleitet. Den hat dann Carlotta Wamser wieder abgelaufen, weil das kann sie halt auch. Aber nee, die ist mir noch zu roh. Ich würde dann Larissa Mühlhaus, glaube ich, nennen, auch wenn wir sie vorhin schon, also Noah, du hattest sie ja schon als MVP. Das wäre mir ein bisschen zu viel, weil ich finde, auch da hat man schon noch gesehen, was da gefehlt hat, aber allein deshalb, weil sie alle Standards getreten hat, jetzt dann im Rückspiel gegen Österreich, also alle Freistöße, die Ecken tritt ja jetzt Jule Brandt, ist ja auch eine neuere Erkenntnis der jüngeren Vergangenheit. Also Larissa Mühlhaus, meine Unsung Heroine, aber mit den Einschränkungen, die wir schon in der Sendung gemacht haben. Und dann bleiben jetzt noch Momente der Spiele. Ach, da bin ich ja mal gespannt. Noah, wenn du magst, darfst du anfangen, du darfst nichts aus der U19 nehmen.
Momente der Spiele.
Ein Moment reicht.
Doch, ich habe einen. Da sind wir wieder bei Larissa Mühlhaus, die einfach die Schiedsrichterin angeschossen hat. Ich fand das war bei diesem Freistoß irgendwie so sinnbildlich für das deutsche Spiel, dass es dann irgendwie ein Pass auf Kett oder nach außen sein sollte und dann stand die Schiedsrichterin einfach im Weg und der Ball versandete dann irgendwann im Tor aus. Das war so irgendwie bezeichnend. Wobei man hätte auch nehmen können, dass Carlotta Wamser ins Tor ausstolpert irgendwie und Camilla Küver einen Ball ins Netz spielt. Das habe ich doch ins Nichts spielt. Ich habe doch 3 gesagt.
Weg.
Ja, ach so, sorry, ich bin ruhig. Rosa Rückert.
Jana, was ist dein Moment dieses Spiels oder einer aus diesem Spielen?
Ich hatte zuerst, mein erster Gedanke war die Verletzung von Julia Gwynn, weil das einfach so, weiß ich nicht, das macht ja so viel irgendwie mit der ganzen Atmosphäre dann in diesem Stadion. Es wird auf einmal alles leise und jeder denkt jetzt, oh, ehrlich, nicht schon wieder. Und dann dauert es ganz lange, bis man mal irgendwann erfährt, was es denn tatsächlich gewesen ist. Deswegen, das halte halt extrem nach. Deswegen war das so mein erster Gedanke. Und dann dachte ich, boah, irgendwie so negativ. Vielleicht lieber irgendwie nochmal an was Positives denken. Und dann fiel mir spontan, das ist jetzt wirklich einfach nur wirklich ganz spontan, überhaupt nicht vorher überlegt, das Tor oder Nicht-Tor von Sioke Nüsken, das ja dann ein Eigentor gewesen ist, weil das so Flashbacks zum EM-Drama gegen Frankreich gegeben hat, weil das wieder sie am kurzen Pfosten diesen sehr schönen Kopfball rückwärts da, das scheint ja jetzt irgendwie so ein bisschen ihr Trademark-Move zu werden. Sie kann nicht nur Torjubel choreografieren, sie kann auch diesen sehr schönen Kopfball bei Standards, bei Ecken. Offensichtlich hat sie ihn jetzt mittlerweile so ein bisschen perfektioniert. Das ist mir noch hängen geblieben, das fand ich schön. Und offensichtlich hatte sie auch ja die gleiche Assoziation. Von daher ist das doch irgendwie ganz nett, wenn das jetzt irgendwie immer wieder so aufflackert und man wieder diese Gedanken an dieses doch sehr denkwürdige EM-Spiel gegen Frankreich dann dadurch hat. Mhm.
Anna, hast du noch was auf der Platte?
Ja, da sieht man, wie es jetzt gut oder schlecht, dass sich die Gedankengänge von Jana und mir bisweilen ähneln, weil ich nämlich auch an die Verletzung von Julia Gwin gedacht hatte, aber in Kombination mit der roten Karte von Janina Minge. Also so dieses Gefühl, mit dem man jetzt aus diesen beiden Spielen herausgeht, obwohl das erste, daran sei noch mal erinnert, ein 5:1 gewesen ist. Mhm. Aber dieses Gefühl, mit dem man aus diesem Österreich-Doppelpack rausgeht, ist ja irgendwie so ein bisschen seltsam, mit so gemischten Eindrücken und nicht so der besten Laune. Und dass halt die eine Kapitänin verletzt raus muss und die andere Kapitänin mit der roten Karte früher vom Feld geht, das nehme ich jetzt in Kombination für diese Kategorie.
Sehr schön. Dann habe ich noch einen Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben und deswegen ist es mein Moment dieser Spiele. Die Verabschiedung von Sarah Delbritz, die vor dem Hinspiel stattgefunden hat, also ich denke, jeder da draußen, der das hier hört, der hat irgendwelche Bilder zu Sarah Delbritz im Kopf und zu ihrer Karriere im Nationalteam. Und damit das hier jetzt nicht komplett untergeht, ist das mein Moment dieser Spiele geworden. Dicht gefolgt von unserer hier sehr spontan oder sehr schnell nach dem Schlusspfiff stattgefundenen Sendung. Ich danke euch sehr, dass ihr mir mal wieder alle rhetorischen Auswüchse, die heute wirklich, also ich habe heute auch die Basics wirklich nicht erfüllt. Ihr habt es selbst schon festgestellt. Danke, dass ihr das immer mit mir aushaltet.
Herzlich, Max, ja? Max, verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Alles gut.
Noah, wenn alles wir gut. dafür jetzt getaggt werden auf YouTube, dann werde ich den Strike weiterreichen an dich. Weil das war es jetzt wert. Ich frage dich ernsthaft, das war es wert? Naja.
Das war es noch nicht.
Ja, das war es noch nicht. Also, Noah Platschko vom RND. Danke dir, dass du mit dabei warst, Noah.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank. Außerdem an Jana Lange vom Sportinformationsdienst. Herzlichen Dank, liebe Jana.
Danke auch.
Und vielen Dank an Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Danke dir, liebe Anna.
Immer wieder gerne.
Und ich muss jetzt etwas ganz Verrücktes machen. Ich muss jetzt versuchen, hier nebenher nochmal einen Tab zu öffnen, damit ich den Hörerinnen und Hörern noch danken kann. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht gerade alles gleich wieder hier ab. Aber ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken beim Schlosserjungen, bei Christian, bei Senator, bei Kubert I. und bei Christoph. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt. Und da erfahrt ihr, genauso wie auch in der Video- und der Podcast-Beschreibung, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr Sendungen wie diese hier möglich macht. Und dann habe ich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch, weil ich einfach glaube, dass in diesem Feed hier noch mal gut aufgehoben ist. Ich habe ein 4-stündiges Gespräch mit Tabea Kemme geführt über ihre Karriere. Da sind auch so manche Spielerinnen, über die wir heute gesprochen haben, schon drin vorgekommen, unter anderem auch Sarah Delbritz. Das ist nur Teil 1 des großen Tribünengesprächs mit Tabea Kemme. Teil 2 wird irgendwann im Herbst aufgenommen werden, aber ich weiß, dass es schon sehr, sehr vielen Leuten Freude bereitet hat. Mir hat es auf jeden Fall Freude gemacht, so viel Zeit mit Tabea Kemme zu haben und diese Sendung ist sowohl bei YouTube, da könnt ihr sehen, dass wir Millerntor-Stadion aufnehmen durften, beziehungsweise im Museum des Millerntor-Stadions und natürlich auch in allen Podcast-Apps eurer Wahl verfügbar. Also hört da sehr gerne rein. Empfehlt uns sehr gerne weiter, gebt uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und ansonsten bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank!